Ich hatte gebetet, Herr, hilf mir in dieser ernsten Zeit, in der wir jetzt leben, herausfordernden Zeit, das Wort zu finden, das mich erreicht, das Wort zu finden, das uns erreicht, das Wort zu finden, das uns helfen wird. Die Ausrichtung, nicht die klugen Gedanken oder dummen Gedanken von Hugo Danke, sondern das, was Gott uns zu sagen hat in dieser Zeit. Und er hat geführt und führte mich zu dem Buch Josua. Und ich lese die Verse aus dem 3. Kapitel, die Verse 1 bis 17. Und Josua machte sich früh auf, und sie zogen aus Schittim und kamen an den Jordan, er und alle Israeliten, und blieben dort über Nacht, ehe sie hinüberzogen. Nach 3 Tagen aber gingen die Amtsleute durchs Lager und geboten dem Volk: Wenn ihr die Lade des Bundes des Herrn eures Gottes seht und wie die Levitenpriester sie tragen, so brecht auf von eurem Ort und folgt ihr nach. Doch dass zwischen euch und ihr ein Abstand sei von ungefähr 2000 Ellen. Ihr sollt ihr nicht zu nahe kommen, so werdet ihr wissen, auf welchem Wege ihr gehen sollt, denn ihr seid den Weg bisher noch nicht gegangen. Und Josua sprach zu dem Volk: Heiligt euch, denn morgen wird der Herr ein Wunder unter euch tun. Und Josua sprach zu den Priestern: Hebt die Bundeslade auf und geht vor dem Volk her. Und erhoben sie die Bundeslade auf und gingen vor dem Volk her. Und der Herr sprach zu Josua: Heute will ich anfangen, dich groß zu machen vor ganz Israel, damit sie wissen, wie ich mit Mose gewesen bin, so werde ich auch mit dir sein. Und gebiete den Priestern, die die Bundeslade tragen, und sprich: Wenn ihr an das Wasser des Jordans herankommt, so bleibt im Jordan stehen. Und Josua sprach zu den Israeliten: Herzu, hört die Worte des Herrn eures Gottes. Und daran sollt ihr merken, dass ein lebendiger Gott unter euch ist, dass er vor euch vertreiben wird die Kanaaniter, Hethiter, Heviter, Perisiter, Girgashiter, Amoriter, Jebusiter. Siehe, die Lade des Bundes des Herrn der ganzen Erde wird vor euch hergehen in den Jordan. Und so nehmt nun 12 Männer, aus den Stämmen Israel, aus jedem Stamm einen. Und wenn dann die Fußsohlen der Priester, die die Lade des Herrn der ganzen Erde tragen, in dem Wasser des Jordans stillstehen, so wird das Wasser des Jordans, das von oben herabfließt, nicht weiterlaufen, sondern stehen bleiben wie ein einziger Wall. Als nun das Volk aus seinen Zelten auszog, um durch den Jordan zu gehen, und die Priester die Bundeslade unter dem Volk hertrugen, und als die Träger der Lade den Jordan kamen und die Füße der Priester die Lade trugen, in das Wasser tauchten, und der Jordan aber war die ganze Zeit der Ernte über seine Ufer getreten, da stand das Wasser, das von oben herniederkam, aufgerichtet wie ein einziger Wall, sehr fern bei der Stadt Adam zur Seite, und aber das Wasser, das zum Meer nach Araba hinunterlief, zum Salzmeer, das nahm ab und floss nicht weg. So ging das Volk hindurch gegenüber von Jericho, und die Priester, die die Lade des Bundes trugen, standen still im Trockenen, mitten im Jordan, und ganz Israel ging auf trockenem Boden hindurch, bis das ganze Volk über den Jordan gekommen war. Nach 40 langen Jahren, beschwerlichen Jahren, waren die Israeliten nun an der Grenze des verheißenen Landes angekommen. Ich habe gesagt, ich suchte einen Text, mit dem wir uns auch identifizieren können. Eine Zeit liegt hinter uns. Es waren keine einfachen Zeiten, schwierige Zeiten, herausfordernde Zeiten. Und wir wussten nicht, wie es weitergehen sollte. Früher hat es eine Zeit gegeben im Volk Israel, da dachten sie, es wird nun alles besser. Doch dann hatten sie Spione in das verheißene Land geschickt und die kamen zurück und die berichteten ihnen, was sie dort im verheißenen Land angetroffen hatten. Plötzlich war das Volk, das sich auf das verheißene Land, das nun alles besser werden würde, freute, mutlos, orientierungslos, hoffnungslos. Und Mose, der jahrelang mit seinen Auf und Ab, aber er war ja von Gott erwählt. Gott sucht solche Leute. Die sind nicht perfekt. Gibt keine perfekten Leute auf dieser Erde. Das Volk geführt hatte, 40 Jahre lang das Volk geführt, durch alle Schwierigkeiten hindurch, hatte jetzt auf einmal die Nachricht erfahren, dass er das Volk, zu dem er berufen war, nur bis an die Grenze des Jordans führen durfte. Er sollte nicht hineinkommen. Können wir ein bisschen nachvollziehen, wie er sich wohl geführt hat? Wenn jemand 40 Jahre lang diesen Dienst getan hat, sich aufgeopfert hat, alles Mögliche ertragen hat, was ragt es alles für Geschichten um Mose herum? Und dann sagt Gott zu ihm, du darfst da oben auf den Berg gehen, du darfst hineinschauen, aber reinkommen sollst du nicht. Ich kann mir gut vorstellen, als es dann hieß, mein Knecht Mose ist gestorben und er suchte einen anderen Führer dann und er sprach zu Josua. Nun, wie gesagt, das beschwerliche Wüstenleben hatte viele Israeliten misstrauisch gemacht. Und einige zweifelten sicher sogar, ob sie jemals im Land der Verheißung ankommen würden. Hilflos, orientierungslos lagerten sie jetzt am Jordan. Und dabei hatte es doch geheißen, dem Herrn treu nachfolgen, dann heißt es, dann kommst du in ein Land, wo Milch und Honig fließt. Alle Tage Sonnenschein, hat man fälschlicherweise gesungen. Nun, ich sagte, ich hatte gebeten, ich wollte eine Botschaft von dem Herrn haben, wo ich etwas lernen konnte, wo wir etwas lernen können, wo wir gemeinsam etwas lernen können. Auf jeden Fall war es so, Gott hatte es so beschlossen, dass Mose die Israeliten nur bis an die Grenze des Jordans führen soll. Mose sollte nicht überqueren. Nun weiß Gott ja ganz genau, wie wir Menschen sind, wenn da irgend so etwas passiert. Schon damals hat er ihm niederschreiben lassen in Jesaja, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und meine Wege sind nicht eure Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel, ich hatte gerade Weihnachten darüber gesprochen, wie groß das Universum sein könnte. Denn meine Wege sind nicht eure Wege. Und so viel der Himmel höher ist als diese Erde, sind auch meine Wege höher als eure und meine Gedanken höher als eure. Bemühen wir uns nicht zu meinen, dass wir herausfinden können, was Gott wirklich bis zum Ende geplant hat. Bleiben wir demütig, bleiben wir bescheiden und sagen, Herr, deine Gedanken sind zu groß und mein Wissen ist viel zu gering. Aber versuchen wir deshalb, statt die Gedanken zu ergründen, viel besser dann zu beten und zu sagen, Vater, ich verstehe nicht, was du tust, aber dein Wille geschehe. Das ist, was Jesus gebetet hat, auch als er in den Kampf war. Im 5. Mose erfahren wir, wie das gewesen war, Kapitel 32. Und der Herr redete mit Mose an demselben Tage und sprach, geh auf das Gebirge Abrim, auf den Berg Nebo, das gegenüber liegt von dem Land Nebo, Moab, und gegenüber von Jericho und schaue in das Land Kanaan, das ich den Israeliten zum Eigentum gebe. Denn du sollst das Land vor dir sehen, das ich den Israeliten gebe. Aber du sollst nicht hineinkommen. Welch eine Botschaft. Was dachte Mose? Nun, ich kann sagen, was er dachte. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich muss noch mal ganz ernstlich darüber beten. Und manchmal, wenn Gott uns etwas zeigt, dann kämpfen wir damit und wollen es nicht akzeptieren. Und Mose hat gebetet. Und er hat versucht, die Pläne, die Gedanken Gottes zu verändern. Ich weiß das, das ist typisch für uns. Wenn irgendetwas geschieht, dann wollen wir, dass es geändert wird. Mose bekennt auch, wie sein Gebetsleben ausgegangen ist. Im 5. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 3, ab 23, und da heißt es: Und damals rief ich den Herrn um Gnade für mich an. Herr und Gott, du hast angefangen, deinen Knecht deine Macht und deine starke Hand schauen zu lassen. Welcher Gott im Himmel oder auf der Erde hat etwas vollbracht, was deinen Taten oder deinen Segen vergleichbar wäre? Und jetzt kommt's. Lass mich hinüberziehen. Lass mich das prächtige Land jenseits des Jordans sehen. Dieses prächtige Bergland um den Libanon. Das heißt, Mose flehte den Herrn an, dass er seine Gedanken ändern möchte, die Aussagen ändern möchte und sagen, lass mich doch in das Land gehen. Und wie reagierte der Herr auf das Gebet? Mose ist ehrlich genug zu sagen, und der Herr antwortete mir. Und der Herr zürnte mit mir und er hörte mich nicht. Und der Herr sagte zu mir, genug, Schluss, hör auf, trage mir diese Sache niemals wieder vor. Das heißt, es gibt Grenzen. Er ist der allmächtige, souveräne Gott und er entscheidet. Und wir müssen lernen, ihn zu fragen, wie wir beten sollen, worum wir ihn bitten sollen. Und wir müssen lernen zu beten demütig. Dein Wille geschehe. Es war unser Herr Jesus, der das auch gebetet hat. Wie können wir uns gegen Gottes Pläne stellen? Gott hatte beschlossen, dass Mose die Israeliten nur bis an die Grenze des Jordanflusses führen sollte. Und hier endete auch sein Auftrag. Nun, ich muss ganz ehrlich sagen, und Josua sollte von nun an die Israeliten in das verheißene Land führen. Mit anderen Worten, Gott setzt ein und Gott setzt ab. Gott sagt, wenn es weitergeht, und er ist der Herr über sein Werk und über seine Pläne. Und so lagerte nun das ganze Volk am Jordan. Zu der Jahreszeit war nun der Jordan zu einem gewaltigen Strom angeschwollen. Es war ein gewaltiges, natürliches, unüberwindliches Hindernis für sie. Das erinnerte zwar auch an die Situation am Schilfmeer, aber was hilft es uns, wenn wir zurückschauen an Ereignisse, die mal vor Jahren gut gegangen sind? Wir brauchen das Leben jetzt, heute und hier. Und dann dachte ich, da gibt uns Gott in dieser schwierigen Zeit eine ganz klare Anweisung, was zu tun ist. Darin können wir etwas lernen. Nach 3 Tagen aber gingen die Amtleute durch das Lager. Und sie geboten dem Volk: Wenn ihr die Lade des Bundes des Herrn eures Gottes seht und wie die levitischen Priester sie tragen, dann brecht auf von eurem Ort und folgt ihnen nach. Also was die Israeliten, das niedergeschlagene, entmutigte Volk, zuerst zu tun hatten, sie hatten auf die Lade des Bundes ihres Gottes zu sehen. Ihren Blick dorthin auszurichten. Was meint ihr, wo das Volk eigentlich da oben am Jordanfluss, enttäuscht, entmutigt dieser Erfahrung, wohin sie eigentlich immer wieder schauten? Na, die einen schauten auf den Jordan, da kommen wir niemals rüber. Schauten auf die Kollegen, die sind ja schon so müde und matt, die kommen kaum noch auf die Beine. Die schauten gegenüber auf die befestigten Städte. Wenn wir da rüber kommen, na, also, was wollen wir denn da machen? Die schauten auf die angeblich Riesen, die es gab. Wo sie hinschauten, was schauten sie dann? Sie sahen nur Probleme. Sie sahen Herausforderungen, die sie nicht lösen konnten. Und was sollten sie jetzt? Sie sollten auf die Bundeslade schauen. Die Bundeslade war das Symbol der Gegenwart des lebendigen Gottes mitten unter ihnen. So hatten sie die Bundeslade kennengelernt. Wohin wollen wir uns orientieren? Auf das, auf jenes, auf, oder schauen wir auf die Probleme, die es ringsum überall gibt, oder wollen wir auf den Herrn schauen? Das hat mich ein bisschen verwirrt, muss ich ganz ehrlich sagen. Kam meine Frau darüber gesprochen. Ist ja gut, dass ich mit ihr so gut darüber sprechen konnte. Auf die Bundeslade sehen. Ja, was tut denn das? Was hilft das denn? Wir hatten dann gerade so eine Andacht an eine Missionarin geschrieben, die ins Gefängnis kam, um ihres Glaubens willen. Und sie sagte, wie ich da in der Gefängniszelle saß, hatte ich zwei Möglichkeiten. Ich konnte durch ein Gitter sehen und sah die Wachtürme, sah die Wachen, ich sah die fanatischen Wachen, die da draußen waren. Ich sah das Gefängnis, wie es gebaut war. Oder ich konnte darüber hinwegsehen, abends in den Sternenhimmel und sagen, Herr, wie groß bist du? Es kommt schon sehr darauf an, wo wir hinschauen. Das nimmt uns gefangen. Das fesselt unsere Gedanken. Übrigens, wie oft gehen bei dir Gedanken durch den Kopf am Tag? Hast du schon mal gezählt? Nee. Morgens, wenn du aufstehst, schon der erste Gedanke, wo sind denn die Hausschuhe? Und dann hast du sie gefunden, wo habe ich dann, da ist denn, was schätzen Sie, wie viele Gedanken gehen pro Tag durch Ihren Kopf? Wer bietet mehr? Die Wissenschaft, so habe ich das jetzt aus dem Internet gezogen, habe ich jetzt ja nicht gewusst, weil ich gesagt habe, die sollten auf die Bundeslade sehen und darauf konzentriert werden und das sollte ihre Gedanken halten und fesseln. Der lebendige Gott. Das war es, worauf es ankam. Der lebendige, 65.000 Gedanken täglich gehen durch unseren Kopf. Mein lieber Mann, wir strapazieren unser Gehirn ganz schön. Das muss ich schon sagen. Also das ist, was los ist. Da ist was los in unserem Gehirn. Und darum ist es wichtig, dass wir unsere Gedanken unter Kontrolle halten. Und durch die Gnade Gottes unter die Kontrolle halten. Wenn ihr nun die Bundeslade sehen werdet, wie sie aufbricht, dann sollt ihr sofort bereit sein. Nicht, dass einer den anderen Bescheid sagen muss, die sind schon unterwegs, du schläfst noch. Die Bundeslade sollte der Mittelpunkt des Geschehens dort in Israel am Jordanfluss sein. Liebe Geschwister, was liegt mir denn auf dem Herzen? Lasst uns auf den Herrn sehen. Unseren Blick immer wieder ganz neu und bewusst. Tausend Dinge um uns herum sind da, die uns ablenken wollen. Alles Mögliche. Negativ oder einladend. Lasst uns den Blick sehen, dass er in der Mitte ist. Es ist noch etwas anderes, was mich später besonders angesprochen hat. Die Bundeslade sollten sie sehen und erreichte den Jordan. Und die sollte von den Priestern getragen werden vor dem Volk her. Und das Volk sollte etwa 2000 Ellen Abstand halten von der Bundeslade. Das ist etwa ein Kilometer. Sie durften sich nicht um die Bundeslade drängen. Sie durften ihr nicht zu nahe kommen. Wir feiern gleich miteinander das Abendmahl. Und Jesus sagt, kommet her zu mir. Im alten Bund gab es eine Distanz zwischen den Menschen, den Gläubigen und dem lebendigen Gott. Diese Distanz ist aufgehoben. Für dich, für mich, für uns. Und wir dürfen Jesus nehmen und wir dürfen erleben, was er uns geben will. Und wir dürfen schmecken und erfahren, wie freundlich Gott ist. Wir dürfen ihn nahen, wir dürfen ihm ganz nahe kommen. Das durften die im alten Bund noch nicht. Lasst uns die Gegenwart Gottes zum Mittelpunkt unseres geistlichen Lebens im neuen Jahr machen. Und dann gingen die Amtsleute durch und sagt und forderte sie auf, heiligt euch, denn morgen wird der Herr ein Wunder unter euch tun. Als nun der Tag der Überquerung des Jordans sich näherte, befahl Josua dem Volk, sich zu heiligen. Was bedeutet? Er hätte sagen müssen, sich bewusst dem Herrn hinzugeben und neu auszurichten. Und dies ist eine gute Gelegenheit zum Jahresschluss, wirklich zu sagen, hier sind wir, Herr, du bist der souveräne Herr über alles und ich möchte mein Leben dir ganz neu hingeben. Den Herrn in der Mitte und ausgeliefert ganz dem Herrn gehören, er soll unser Leben führen und leiten. Natürlich ist es sicher, dass wir uns ihm ausliefern sollen. Heiligen bedeutet, sich Gott weihen. Und was das bedeutet, das ist so entschieden und so deutlich. Ich will es an einem Beispiel der Bibel klar machen, was weihen, was heiligen, sich Gott weihen bedeutet. Die Bibel wird berichtet von Daniel. Daniel war ein junger Mann. Er wurde von den Babyloniern verschleppt. Und dort versuchte man ihn in Babylon zu einem Babylonier zu machen. Man gab ihm sogar einen babylonischen Namen. Man unterrichtete ihn in der Sprache der Babylonier. Und sogar am Ende bestimmte der König, was Daniel noch essen durfte an Speise, damit er nicht an der alten Tradition seines Landes festhalten würde. Der König selber bestimmte, was Daniel essen durfte und was nicht. Doch Daniel hatte sich Gott geweiht. Und er hat gesagt, ich gehöre meinem Gott ganz allein. Und er hatte sich vorgenommen, sich an der Speise des Königs nicht zu verunreinigen. Und mit dieser Entscheidung sonderte sich Daniel von dem Leben um ihn herum, von den Babyloniern ab. Mit anderen Worten, er heiligte sein Leben und er hatte sein Leben ganz und gar Gott ausgeliefert und geweiht. Dann erfahren wir, wie Daniel auch beschützt wurde, wie Gott seine Hand über ihn ausbreitete. Die Fürsten versuchten ihn zu Fall zu bringen, aber Gott stand ihm bei, wir wissen, und selbst im Feuerofen konnte ihn nichts berühren. Geschwister, sich Gott ganz weihen, heißt auf der sichersten Seite zu leben, wie wir uns vorstellen können. Sich Gott zu weihen aber ist eine Herzensentscheidung. Ich hätte einen Herzenswunsch, den würde ich euch gerne mitteilen. Das eine, dass wir persönlich, jeder Einzelne von uns, sich innerlich entscheidet, ich möchte mich allein an dem Herrn ausrichten. Immer wieder neu auf ihn schauen, wenn alles Mögliche um mich herum mich lockt und versucht. Er soll mein Leben bestimmen. Und zweitens, ich möchte mich ihm weihen, möchte das tun, was ihm wohlgefällt. Ich möchte mich ihm ausliefern. Weihen oder heiligen ist aber nicht nur unsere Sache. Das war die Sache, für die Jesus so flehentlich gebetet hatte. Wir erinnern uns in dem hohepriesterlichen Gebet, als Jesus da betete: Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort, Herr, dein Wort, das alles bestimmen muss, ist die Wahrheit. Und wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch. Geschwister, was würde in unserer Umgebung, in unserer Welt geschehen, wenn wir von ihm als Geheiligte in diese Welt gesandt werden? Habe ich nicht auf mein Manuskript, ich sage es einfach mal. Wir hatten einen Gastsprecher hier, ich sage den Namen bewusst nicht, ich hatte gerade mit Gudrun darüber gesprochen. Und irgendwas hat gesagt, die Gemeinde hat mich angesprochen, hat mich gepackt. Und ich sage, ich suche immer wieder bibeltreue Verkündiger. Und dann schrieb ich eine Adresse an, FTH in Gießen. Und er schrieb mir jetzt diese Woche zurück und hat gesagt, übrigens, der Prediger, von dem ich sprach, der hat mir schon längst geschrieben und hat gesagt, wenn die sich melden, da musst du unbedingt hin. Wisst ihr, was passiert? Kennt ihr solche Gemeindeempfehlungen untereinander? Das ist eine Gemeinde, die brennt, die blüht, die ist, da musst du mal hin. Ich habe mich gar nicht groß vorstellen müssen, sondern, oder die Gemeinde, sondern ganz einfach, hat er von einem anderen erfahren. Das ist, wenn Jesus uns aussenden kann und wir Zeugen seiner Gnade sind. Daniel wurde beschützt unter der Gnade Gottes. Und Jesus betete weiter: Ich heile mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit durch und durch. Dafür hat Jesus gerungen, dass wir eine ganze entscheidende Hingabe machen. Ein heiliges Leben sollte unsere dankbare Antwort auf die erfahrene Gnade Gottes bis hierher an der Grenze zum Fluss Jordan sein. Lasst uns erwarten, dass Gott noch einmal, auch im neuen Jahr, ein Wunder vollbringen wird. Ein Wunder in unserem Land. Es war ein kleiner Mönch, der dieses Land, Deutschland, auf den Kopf gestellt hat durch die Reformation. Und was Gott erwählen kann, das kann immer noch passieren. Aber er braucht uns dazu. Liebe Geschwister, das ist eine Herzensentscheidung. Eine Herzensentscheidung, nur für Gott da zu sein. Liebe Gemeinde, und nun dürfen wir heute miteinander das Abendmahl feiern. Brot und Wein als Zeichen der Gegenwart Jesu. Gegenwart in unserem Leben, Gegenwart in der Gemeinde. Und das Abendmahl soll ein Vorgeschmack sein auf das Reich Gottes. Besonders aber auch ein Geschmack auf die liebende Gegenwart, die wir beim Abendmahl erleben und erfahren dürfen. Jemand hatte einmal Folgendes geschrieben, ich habe es hier kopiert. Im Abendmahl können wir Gottes Liebe zu uns und seine Gegenwart uns sogar auf der Zunge zergehen lassen. Früher durften sie sich Gott nicht nahen, aber wenn du das Brot und den Wein nimmst heute, sagt Jesus, das ist mein Leib. Das ist mein Blut. Jetzt weiß ich aber nicht weiter. Was hat er da gesagt? Das für die Allgemeinheit vergossen wird. Sondern das ist mein Blut, das für dich. Und wenn er dich sagt, meint er dich. Und dann meint er dich ganz persönlich. Das ist Gottes Zuwendung zu dir. Lasst uns ganz neu lernen, auf ihn, allein auf ihn zu schauen. Ich bin das Brot des Lebens. Wer davon isst, der wird leben in Ewigkeit. Wir dürfen dem Herrn von ganzem Herzen danken. Er gibt uns nicht nur das Leben, sondern sein Anliegen ist ein erfülltes Leben, das wir weiter schenken können durch Jesus Christus. Lasst uns einen Augenblick still werden. Und da es eine Herzensentscheidung ist, darfst du in deinem Herzen und im Gebet gerade jetzt auch zu dem Herrn reden und sagen, was er tun soll für dich. Und ein Liebeszeichen dir erweisen.